praktisches Christsein des Einzelnen in der Gemeinde, in der Versammlung. Als ich mal in die Jugend ging, da hatten meine lieben Eltern und Brüder immer sehr große Not mit mir. Ich hatte so die Angewohnheit, ihnen immer diese Fragen zu stellen. Und die schrecklichste Frage für sie war: Wie sieht das in der Praxis aus? Wisst ihr, wenn wir dieses Wochenende vorbei haben und wir gehen alle nach Hause und sagen, Mensch, hat der eine tolle Erkenntnis, was der uns da alles gesagt hat, dann war das Ganze umsonst, dann wäre ich besser gar nicht erst gekommen. Oder wenn ihr nach Hause geht und sagt, Mensch, wir haben uns noch mal so richtig schön berieseln lassen können, das war wirklich gut, das hat uns mal wieder gut getan. Auch das ist nicht das, was die Bibel von uns erwartet. Sondern, wenn wir etwas aus dem Wort Gottes für uns persönlich, ganz persönlich, in Anspruch nehmen können und in die Praxis umsetzen können, dass wir lernen von unserem Herrn Jesus, was er von uns gerne erwartet und haben möchte, dann war es nicht vergeblich. Und das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich auch mir. Denn das Wort Gottes, so stelle ich es immer wieder fest, redet immer wieder neu. Auch zu mir persönlich. Und ich muss immer wieder lernen. Gestern war ich noch mit Richard Müller zusammen, der war bei mir zu Hause. Und ich habe gestaunt, dass selbst solch ein alter gestandener Bruder noch schwere Fragen hatte, wo er noch nicht mit fertig ist. Seht ihr, so geht das. Wir werden nie fertig, wenn es um die Bibel geht und um das Wort Gottes. Und ich möchte den heutigen Abend einfach unter dieses erste Thema stellen, praktisches Christsein des Einzelnen in der Gemeinde. Und es werden bestimmt einige Dinge zur Sprache kommen und ich möchte euch ganz klar von vornherein sagen, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, welche Probleme bei euch in euren Gemeinden sind, ich habe auch mit keinem darüber gesprochen. Nicht, dass jemand hinterher zu mir kommt und sagt, wer hat dir das gesagt von uns? Rechnen wir einfach mit der Leitung des Heiligen Geistes, dass er wirklich zu uns redet. Und mein Gebet war heute den ganzen Tag, dass er uns Dinge offenbart, dass wir sie abstellen können zum Preise der Herrlichkeit unseres Herrn. Ich lese dazu etwas aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3. Vers 14 und 15, da sagt der Apostel Paulus zum Timotheus, dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Zunächst einmal möchte ich vorab einen Begriff klären. Was ist Versammlung? Die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, das Wort katholisch übersetzt ins Deutsche, eine allgemeine Kirche zu sein. Katholisch heißt allgemein. Und man ist bemüht und bestrebt, mit dieser allgemeinen Kirche möglichst viele Menschen zu erreichen und eine möglichst hohe Prozentzahl an Anhängern oder an Mitgliedern zu haben. Die evangelische Kirche nimmt für sich in Anspruch, die Landeskirche zu sein. Das heißt also, sie ist ja die vaterländische Kirche, die Einheitskirche, ja, und sie möchte eine Heimat bieten. Ist das das, was die Bibel sagt? Die Bibel spricht von der Versammlung. Und wir finden das Wort Versammlung 119 Mal im Neuen Testament. Davon 118 Mal in dem Zusammenhang die Versammlung Gottes oder die Versammlung des lebendigen Gottes. Versammlung kommt aus dem Griechischen und heißt Ekklesia. Nun weiß das jeder, der schon in der Versammlung groß geworden ist, dass Ekklesia so viel bedeutet wie Herausgerufene. Wie ist das zustande gekommen? Die Griechen hatten öfter Versammlungen. Und Ekklesia ist ein ganz allgemeines Wort für Versammlung. Und wenn Sie eine Versammlung hatten, wo also bestimmte Leute zu benötigt wurden, sagen wir es, dass der Stadtrat sagte oder der Areopag in Athen, das waren ja die bürgerlichen Führer in Athen, dann ging ein Mann so mit einer Art Schellenbaum oder mit einer Glocke durch die Straße. Und jeder, der die Glocke hörte, wusste, ich bin gemeint. Und nur bestimmte Leute, die wussten, das ist die Glocke, die ruft jetzt den Areopag zusammen. Sie wurden herausgerufen aus den Häusern und kamen in diese Versammlung. Und dieses Wort Ekklesia und Versammlung hat die Bibel übernommen für die Herausgerufenen. Versammlung ist die neutestamentliche Gemeinde, ist die Gruppierung oder der Zusammenhalt oder das Auffangbecken derjenigen, die Jesus Christus von ihrer. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel an die Versammlung Gottes. Auch im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel schreibt er den Heiligen in Korinth an die Versammlung Gottes. Versammlung, dieses Wort ist also keine Benennung, ist auch keine Kirche, wie es oft gesagt wird, sondern Versammlung ist einfach etwas anderes. Es ist etwas Besonderes und gehört Gott. Denn es wird 118 Mal in diesem Zusammenhang erwähnt. Wie komme ich nun in die Versammlung? Komme ich da durch die Taufe hinein oder durch eine Eintrittserklärung? Bei uns in der Nähe von Wien ist eine neue Gemeinde entstanden und sie möchte ganz genau nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 leben. Da sind ungefähr so 80 Leute aus der Kirche ausgetreten, Presbyter dabei und alles. Und sie haben neue Gemeinde gegründet. Sie wollen Urgemeinde sein nach dem Neuen Testament, nach Apostelgeschichte 2. Und inzwischen besteht diese Gemeinde nun schon 2, 3 Jahre. Und ich habe mich mal erkundigt, wie ist das denn bei euch? Ja, bei uns muss also jeder zunächst einen Fragebogen ausfüllen, worin er ganz klar mitteilt, ich bin ausgetreten aus der Kirche und ich will zu euch eintreten. Nun, das haben ja Kegelvereine auch. Dass man also Beitrittserklärungen oder Eintrittserklärungen unterschreibt und auch wieder austreten kann. Aber kann man in eine Versammlung ein- und austreten? Auch das erleben wir oft bei uns in unseren Gemeinden. Wenn ein Bruder oder eine Schwester mit dem anderen Bruder nicht klarkommt, dann verlässt er die Gemeinde und geht zur Nachbargemeinde. In die Versammlung Gottes kann man nur einmal eintreten. Und das ist in dem Augenblick, wo man sich zu Jesus Christus bekehrt hat, wo man erkannt hat, im Lichte Gottes seine Schuld und das Werk von Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der Menschensohn meine Sünde an meiner Stelle gesühnt hat und an meiner Stelle gerichtet wurde, nach 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott zur Sünde gemacht, auf das ich, auf das du, auf das wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und meine Schuld mit in den Tod genommen hat, habe ich die Möglichkeit, in dem Augenblick, wo ich mich bekehre, das heißt den Entschluss fasse, umzukehren zu Gott, habe ich die Möglichkeit, meine ganze Schuld bei Jesus Christus abzuladen und er sagt zu mir, ich habe deine Sünde schon vor 2000 Jahren mit in den Tod genommen. Glaubst du das? Und ich habe dann gesagt, ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und damit habe ich Sündenvergebung erlangt. Gott antwortet darauf mit der Wiedergeburt und seinem Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Besonderes, das wir wissen müssen. Es ist nicht damit getan, dass ich als Mensch umkehre, sondern ich erlebe bei der Bekehrung gleichzeitig die göttliche Seite. Die menschliche Seite ist mein Entschluss, umzukehren zu Gott. Gott antwortet mit der Wiedergeburt von oben her, nach Johannes 3, Vers 3 bis 6, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und damit bin ich ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wie erkenne ich das? Wie komme ich denn dann jetzt in die Versammlung, in diesen Begriff, in diese, ist das eine Institution oder was ist das? Nun, die Bibel spricht ganz klar davon, dass die Versammlung Leib Christi ist. Die Versammlung wird als die Braut Christi bezeichnet und sie wird als die Herausgerufenen Gottes, nämlich als die Versammlung Gottes bezeichnet. Die Grundlage, dass wir überhaupt in die Versammlung hineinkommen, in diese Gemeinschaft der Gläubigen, ist der Heilige Geist. Jesus Christus sagte den Jüngern dreimal im Johannesevangelium Kapitel 14, 15 und 16, dass er den Sachwalter senden würde und dieser Sachwalter wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Grundlage der Ekklesia, der Versammlung, ist der Heilige Geist. Das ist auch der Grund, warum sich auch erst die Jünger zu Pfingsten bekehren konnten. In Lukas 22 lesen wir, als der Herr in den Garten Gethsemane geht und dann dieses seelsorgerliche Gespräch mit dem Petrus führt: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du aber dich bekehrt haben wirst, so stärke deine Brüder. Die Bekehrung der Jünger stand noch aus. Das war einfach ganz leicht zu erklären, denn Jesus Christus war ja auch noch nicht für die Sünden der Welt gestorben und noch nicht für die Sünde der Menschheit. Und Jesus Christus in der Niedrigkeit des Menschen konnte ja auch nur örtlich tätig sein, in Judäa, teilweise war er in Samaria. Und erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes war es möglich, dass das Wort Gottes gleichzeitig an vielen Stellen der Erde verkündigt werden kann. Und der Geist Gottes über die ganze Welt ist zur gleichen Zeit. Als Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, hatte er den Herrlichkeitsleib, den Ewigkeitsleib und konnte damit fast gleichzeitig an verschiedenen Orten sein. Er war bei den Emmaus-Jüngern, dann kurze Zeit später, wenn wir die Entfernungen sehen, da lagen auch Tagesreisen zwischen, kurze Zeit später war er bei den Jüngern, die sich hinter den verschlossenen Türen verbarrikadiert hatten. Die Grenzen, die Jesus Christus als Menschensohn auf dieser Erde hatte, er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde, er musste schlafen, die waren aufgehoben nach seiner Auferstehung. Und erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes erleben wir auf einmal eine ganz andere Sorte von Jüngern. Es war etwas passiert. Der Petrus, der vorher noch vor einer Magd, vor den Dienstknechten geleugnet hatte, ich kenne diesen Menschen nicht, der sich selbst verflucht hatte, der steht auf einmal da vor diesen gleichen Menschen und wirft ihnen die Anschuldigung ins Gesicht. Diesen Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, den hat Gott wahrhaftig auferweckt. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Nun, die Bibel sagt in Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 14 sagt uns, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Der Geist zeugt mit unserem Geist. Wir sind eins gemacht mit ihm durch den Heiligen Geist. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie macht sich das bemerkbar? Wie erkenne ich das? Wie merke ich das? Viele Christen, auch in unseren Versammlungen, meinen, wenn sie sonntags morgens um 9:30 in die Versammlung gehen zum Brotbrechen und vielleicht noch Sonntagnachmittag oder vielleicht auch am Sonntagmorgen in die zweite Stunde kommen, dann setzen sie sich auf ihren Platz, nehmen ihren Platz ein in der Versammlung und dann meinen sie, jetzt kommt die Geistesleitung. Jetzt kriegt irgendeiner einen Gedankenblitz und schlägt ein Lied vor, dann steht der Nächste auf. Wir freuen uns alle, wenn so wunderbar ein roter Faden durch diese Stunden durchgeht und wir gehen dann alle so richtig, wie soll das sagen, beseelt nach Hause mit dem Gefühl, ja, das war Geisteswirkung. Die Bibel sagt, in 1. Korinther 3, Vers 16, wisset ihr nicht, und damit ist die Gemeinde gemeint, dass ihr der Tempel Gottes seid, in welchem der Heilige Geist wohnt? Und in 1. Korinther 6, Vers 19, wisset ihr nicht, dass euer Körper, euer Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wir haben zwei Dinge dazu beachten. Einmal, mein persönlicher Leib, ich bin die Wohnstätte des Heiligen Geistes. Und wir als Gemeinde, als Versammlung, sind die Wohnstätte Gottes, der Tempel Gottes. Und wenn wir uns das zunächst einmal in unser Bewusstsein führen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann möchte ich mal die Frage stellen, provozieren, wo nehmen wir die Dreistigkeit her, zu sagen, Sonntagmorgen um 9:30 erwarten wir die Geistesleitung, oder vielleicht dehnen wir das mal auf den ganzen Sonntag aus, und am Montag benehmen wir uns dann total daneben. Es fängt an mit dem Abschreiben in der Schule, bei der Lateinarbeit oder Englischarbeit, bis zum Lügen am Telefon im geschäftlichen Leben, bis zum Betrug. Ist das das, was Gott von dir und von mir erwartet? Die Geistesleitung, von der wir so viel sprechen und auf die wir ganz besonders auch noch zu sprechen kommen an einem der Abende, setzt voraus, dass wir tagtäglich zu jeder Stunde, zu jeder Minute zur Verfügung stehen. Gott erwartet einfach von dir und von mir, dass wir bereit sind, auch am Montagmorgen um 6 Uhr, wenn der Wecker schellt, mit der Geistesleitung Gottes zu rechnen. Ich habe da manche Disput mit meiner Tochter gehabt, meiner Großen. Sie war morgens oft zum Frühstück so missgelaunt. Und sie hatte dann so ein schönes Lied, ein Jugendlied auf einem Tonband. Und das begann, ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Und irgendwie ist das von der Melodie her so ein Ohrwurm, und der war mir also tagelang so in den Ohren. Und wie sie dann eines Morgens so missmutig vor mir saß und ihr Brötchen schmierte, da habe ich das gesungen, habe gesagt, Cornelia, sing doch mal mit. Das kann ich nicht, sagt sie. Ich bin noch so müde. Ja, da fängt es an. Wenn uns das einmal klar wird, am Montagmorgen, wenn wir die Augen aufschlagen, Herr, ich danke dir, dass ich die Augen aufschlagen kann, dass ich wieder einen neuen Tag erleben kann, dass ich gesund bin, trotz all der Probleme, die jetzt heute auf mich zukommen im Beruf, aber ich freue mich trotzdem, dass du mich diesen Tag wieder erleben lässt. Ihr Lieben, das ist ein Lernprozess, den wir alle durchmachen. Und wir gehen mit Sicherheit nicht alle himmelhoch jauchzend durch das Leben. Es gibt viele Probleme. Ich stand in den letzten 4 Wochen unter einem unwahrscheinlichen geschäftlichen Druck. Und ich hatte mich nur zu verteidigen. Ich habe mir so richtig diesen dicken Panzer gewünscht aus Stahl und Eisen, dass keiner mehr an mich rankam. Aber ich musste da durch. Und wenn ich meinen Herrn da nicht gehabt hätte, wo ich immer wieder hätte still beten können, Herr, ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Jetzt zeige mir endlich, was ich sagen soll. Wie soll ich mich dem gegenüber verhalten? Mit allen Menschen, wo ich noch zusammenkam, die waren alle nur noch am Schimpfen, am Schreien, am Brüllen. So und so viele Millionen Mark Verluste entstanden. Wer soll das bezahlen? Und so weiter und so fort. Ich hatte auch keine Lösung dafür. Probleme, die gelöst werden müssen. Aber da war ich gefordert. Als Christ die Nerven bewahrt. Ruhig bleiben, freundlich, höflich, nett. Die Ruhe bewahren. Es war für mich interessant, dass dann die Freunde sagten, wie hast du das eigentlich überstanden jetzt, die Zeit? Wir haben das immer wieder irgendwie bewundernd gesehen, dass du mit so einer stoischen Ruhe da durchgegangen bist. Da war ein Einkaufsdirektor, da war ein technischer Direktor, alle machten sie mich zur Minapelle, etwas, was ich gar nicht getan habe. Nur, ich musste es ausbaden, weil ich der Kontaktmann war zu denen, die den Mist gebaut haben. Und dann sagte ich, bleib ruhig, das kann nur der Herr vermitteln, das können wir nicht von Menschen her. Geistesleitung setzt 168 Stunden in der Woche Bereitschaft voraus. Sonst können wir über Geistesleitung reden, so viel wie wir wollen, und werden sie nie erleben. Voraussetzung zur Geistesleitung, da werden wir wahrscheinlich, sei der Herr will, am Sonntag darauf zu sprechen kommen, ist unsere Heiligung. Das ist ein schweres Wort, wird sehr ungern gehört in unseren Kreisen, vor allen Dingen auch von den Jüngeren, und ist doch so ein ernstes Wort. Auch darüber, wir lassen nichts aus, wir wollen uns bemühen, alles zu beleuchten und anzupacken. Geistesleitung merkt man daran, wenn das, was ich tue und danach, was ich handle, was ich sage, mit der Bibel im Einklang ist. Wenn das durch die Bibel, durch Gottes Wort abgedeckt werden kann, darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich habe vom Geist Gottes leiten kann. Geistesleitung hat ein Ergebnis, ein positives Ergebnis. Es ist immer Harmonie. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14, Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und wenn ich jetzt ein Moralprediger wäre, würde ich sagen, sondern er ist ein Gott der Ordnung. Aber das steht da nicht. Sondern es steht, er ist ein Gott des Friedens. Was ist das? Ich habe mich lange gefragt, was bedeutet das, dass hier nicht steht, ein Gott der Ordnung? Das wäre doch das Logische gewesen. Wir als Menschen hätten bestimmt so reagiert. Wir hätten zur Ordnung gerufen. Aber hier heißt es, Gott ist ein Gott des Friedens. Frieden ist auf der Basis der Liebe geprägte Ordnung. Harmonie. Und ich sage euch eins, wenn in eurer Versammlung Streitigkeiten sind, ist das mit Sicherheit nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn in einer Versammlung Meinungsverschiedenheiten sind und jeder auf seinen Standpunkt beharrt, ist das mit Sicherheit nicht Leitung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat als Ergebnis immer, immer absolute Harmonie als Folge auf Basis des Wortes Gottes. Und ich glaube, da fängt unsere Schwierigkeit an. 1. Korinther 12, Vers 27 sagt, ihr aber seid Christi Leib in Sonderheit. Und um das einmal verstehen zu können, was überhaupt praktisches Christentum bedeutet in der Gemeinde, müssen wir uns zunächst einmal bewusst werden, in welcher Stellung wir sind. Und entschuldigt, wenn ich das mal so ganz knallhart trenne, aber sonst können wir es nicht verstehen. Wir haben mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit unserer Stellung, in die uns der Herr versetzt hat. Dadurch, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist und ich das im Glauben angenommen habe, bin ich in die Stellung eines Kindes Gottes versetzt worden. Ich bin Kind Gottes. Durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt bin ich unauflöslich Kind Gottes geworden. Das kann man nicht zurückstellen, das kann man auch nicht rückgängig machen. Meine Tochter kann doch nicht rückgängig machen, dass sie meine Tochter ist. Sie bleibt doch meine Tochter, weil sie durch natürliche Geburt meine Tochter ist. Und so nimmt die Bibel auch ganz klar das Beispiel, dass wir durch die Wiedergeburt Kinder Gottes sind. Und wir sind von der Stellung her Kinder Gottes, und Römer 8, Vers 16 sagt uns das, Erben Gottes dadurch und Miterben Christi. Das ist eine Tatsache, die von Gott festgeschrieben ist. Und das Traurige ist, dass in unserem Gemeindeleben die meisten Christen sich damit zufrieden geben. Hauptsache, ich bin errettet. Mir kann ja nichts mehr passieren. Das ist gefährlich, nicht jetzt vom Verloren her, vom Verloren gehen her. Aber diese Theorie, Hauptsache, ich bin errettet, das hat mal einer gesagt, naja, ich will ja gar nichts groß erwarten von Gott. Wenn ich nur in den Himmel komme und wenn ich an der Türe stehe, dass ich gerade drin bin. Jesus Christus will nicht, dass du und ich an der Türe stehen, sondern er möchte mit dir und mit mir herzinnige Gemeinschaft haben in der Ewigkeit. Gib dich nicht damit zufrieden, Hauptsache erlöst, und die Tür geht hinter mir zu, und wenn ich nur der Letzte bin, Hauptsache ich bin drin. Das Zweite ist unser Zustand. Zwei Dinge, Stellung, Kinder Gottes Das ist ganz allein das Werk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er hat uns erlöst und in die Stellung von Söhnen versetzt. Dank sagt dem Vater, der uns fähig gemacht hat zum Anteil der Heiligen im Lichte. Kolosser 1, Vers 12, wir kennen diese Stelle. Er ist es, der das getan hat. Es ist reine Gnade, wenn du Kind Gottes bist. Aber das Zweite, was Gott von dir erwartet, ist, dass dein Zustand der Stellung eines Kindes Gottes entspricht. Und das ist es. Gott sagt, Jesus Christus sagt in Matthäus 10, Vers 28, wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich. Unser Zustand ist unsere Nachfolge. Die Stellung ist, wir sind Kinder Gottes. Aber in unserem Zustand sind wir Knechte Jesu Christi. Paulus spricht von sich immer als entweder von dem Apostel Jesu Christi oder Römer 1, Knecht Jesu Christi. Warum weist er da so darauf hin? Weil Gott sich nicht damit zufrieden gibt, dass du und ich errettet sind, sondern er erwartet einfach von dir und von mir, dass durch unseren Zustand etwas kundgetan wird. Nämlich, dass wir zum Preise der Herrlichkeit Gottes sind. Dass wir Ausdruck geben, was wir sind. Das wunderbare Bild, dass Jesus Christus das Haupt ist und wir der Leib, sein Leib. Mein Leib ist das Kundgebungsorgan meiner Persönlichkeit. Ihr würdet mich gar nicht sichtbar wahrnehmen, wenn mein Leib jetzt nicht hier steht. Und durch meinen Gesichtsausdruck, durch meine Gebärden, stelle ich mich selber dar. Und so ist auch die Gemeinde Jesu Christi als Leib Christi das Kundgebungsorgan unseres Herrn. Und als Kundgebungsorgan haben wir eine Aufgabe, nämlich Jesus Christus offenbar zu machen in dieser Welt. Und das ist das, was der Herr, was Gott von dir und von mir erwartet. Wie soll die Welt denn erkennen, dass Jesus Christus die Welt geliebt hat? Wie soll die Welt denn erkennen, dass es noch einen gnädigen Gott gibt, wenn du und ich das nicht kundtun? So sind wir in unserer Stellung erlöst, aber in unserem Zustand sind wir Knechte. Und wir müssen sehr wohl trennen, dass wir einmal als Kinder Gottes bereits ein Erbteil im Himmel haben, was uns niemand mehr rauben kann, nach Johannes 10, Vers 27 bis 30. Aber dass wir als Knechte sehr wohl Lohn erwarten. Und das war sehr interessant. Da haben sich jetzt einige Brüder von uns drüber unterhalten. Und da waren wir tatsächlich, die ganzen Brüder, die waren so demütig, die wollten gar keinen Lohn haben. Da hat ein Bruder gesagt, ich verstehe euch nicht. Ich möchte aber Lohn haben. Gott bietet das an. Lest einmal Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Da sagt der Herr Jesus das ganz deutlich. Also dürfen wir da Lohn erwarten. Von dem bekommen wir vor dem Richterstuhl Christi, wo wir danach beurteilt werden, was wir getan haben. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun baut auf diesen Grund? Gold, Silber, Edelsteine, Heustroh. Der Tag wird es offenbar machen im Feuer. Und das Schlimmste, was da passieren kann, dass du als Knecht Jesu Christi, pudelnackt, ich sah es einmal so, in den Himmel eingehst. Weil deine ganzen Werke verbrannt sind. Darf ich noch eine praktische, provozierende Frage stellen? Wie viele Menschen sind durch dein Schweigen in der Versammlung schon zum Glauben gekommen? Das ist ernst, nicht? Es gibt ja viele Brüder, die sind so demütig. Ich erlebe das immer wieder, die sitzen alle bloß in der letzten Reihe. Und ob das auf Konferenzen ist und so weiter, das fühlt sich, die erwarten alle bloß. Die lassen sich alle bloß berieseln. Die wollen alle bloß hören, was die drei, vier, fünf oder sechs da vorne zu sagen haben. Wem dienen sie damit? Stellen wir uns diese Frage. Wir sind aufgefordert, in unserem Zustand tätig zu sein für unseren Herrn. So, nun möchte ich heute Abend so mal einige ganz brisante Punkte anschneiden, die und lass uns nur sagen, in unseren Versammlungen, wo wir drin leben, da sind. Das erste ist der Hochmut. Es gibt einen geistlichen Hochmut in unserer Versammlung. Wir haben voriges Jahr einen kanadischen Bruder bei uns gehabt, ein liebenswerter Bruder aus der kanadischen Versammlung. Und er war ein halbes Jahr hier in Deutschland und er sagte zu mir, er war durch manche Versammlung hier gekommen. Und er sagte, Jochen, eins muss ich euch Deutschen zugestehen. Die Versammlungen in Deutschland, die haben die absolute Wahrheit. Unzweifelhaft. Da kann man nicht dran tippen. Astrein ist das. Aber das Zweite fehlt ihnen. Sie haben keine Liebe mehr. Geistlicher Hochmut kann so weit gehen, dass ich durch Lehrfragen Gemeinden zerstören kann. Dass ich nur auf meinem Standpunkt bestehe, weil ich diese Erkenntnis habe oder weil die Bibel es so sagt. Was sagt unser Herr? Wir sollten uns das auch sehr merken. In Matthäus 23, Vers 8, ein Grundsatz der Brüdergemeinde. Ihr aber lasst euch nicht Lehrer oder Meister nennen, sondern ihr seid. Ich bin also aufgeregt. Und ich bitte meinen Herrn, dass er mich in dieser Abhängigkeit behält. Denn das Schlimmste, was mir passieren könnte, dass er mir einmal sagt, dort an seinem Thron, in seinem Richterstuhl, da hast du aber ganz schön Zinnober gesagt. Das wollte ich gar nicht gesagt haben, was du da gesagt hast. Das nächste ist der zweite Punkt, das Einengen des Heiligen Geistes. Kann man das? Der Geist ist doch so gewaltig. Oh ja, der Geist ist so feinfühlend. Der richtet sich ganz nach dir und nach mir, nach deinem Zustand. Wenn du ihn nicht willst, der drängt sich dir nicht auf. Und er drängt sich mir nicht auf. Wie sieht das zum Beispiel aus? Naja, dass man zum Beispiel hergeht und hängt einfach die Zeit ein. Dass man sagt, wir haben das bei uns in Wiener gehabt, das war eine Katastrophe. Wir haben die Stunden zusammengelegt. Morgens früh um 9:30 ist die erste Stunde, die zweite Stunde fängt um 10:40 an und darf genau bis 11:30 gehen. Wenn einer dann 5 Minuten überziehen muss, dann beschweren sich die Geschwister, die im Altenheim sind, weil sie um 12 Uhr essen gekommen und nicht mehr pünktlich nach Hause gekommen. Ist das Leitung des Heiligen Geistes? Kann man wirklich das einhängen? Ich kam in eine Versammlung und da sollte ich auch einen Dienst tun und nun war aber irgendwie ein Chorprogramm da. Da wurde noch gesungen und dann bin ich auf das Katheder gestiegen, es war 10:45 und dann stand da drauf, bitte um 10:45 schließen. Ein Zettel lag da. Ich stand da nicht und ich musste lachen. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Sollte ich dazu jetzt Stellung nehmen? Sollte ich die Frage stellen? Ja, und dann habe ich einfach 5 Minuten gesprochen und habe mich hingesetzt. Es ist keine Resonanz drauf gekommen. Ich habe auch keine Fragen gestellt, aber ich habe das so als ein Stück der Gewaltigung empfunden. Da war ich extra 80 Kilometer gefahren, um 5 Minuten zu sprechen. Vielleicht kommt es auf mich an, dass ich das tue, aber ist das nicht irgendwie widersinnig, sowas? Kann man tatsächlich so mit Gott, mit seinem Wort, und in der Gemeinschaft umgehen. Mir fällt da immer wieder Apostelgeschichte 16 ein, wo der Paulus da so unwahrscheinlich lange gepredigt hat und der Tychius da aus dem rechten Stockwerk gefallen ist, der ist richtig eingeschlafen. Das ist bei uns in Wien auch mal passiert. Da hat ein Bruder direkt in der ersten Reihe, der ist eingeschlafen, da muss einer so langweilig gepredigt haben. Ja, und er hat geschnarcht. Was passiert denn noch? Und es hat ihn keiner getraut zu wecken. Wir haben ihn schlafen lassen. Und dann ist er beim Singen wieder wach geworden. Und dann ist hinterher ein Bruder auf ihn zugegangen und hat ihn also ziemlich unhöflich zur Rede gestellt. Dann ist ein anderer Bruder hingegangen und hat gesagt, mach dir nichts raus, Johannes, du hast an einem sehr guten Ort geschlafen. Können wir das so einhängen? Können wir Gott vorschreiben und seinem Geist vorschreiben, wie er zu wehen hat? Glaube nicht. Wir sollten auch darüber nachdenken, dass wir nicht Vorschriften machen.
Oder wie es auch schon mal passiert ist, ach, wenn du zu uns kommst, dann predige doch mal darüber. Das ist genau unser Problem. Eine subjektive Beeinflussung desjenigen. Wie kann dieser Bruder überhaupt noch unvorbelastet durch Gottes Geist sprechen, wenn er unter diesem Druck steht? Wir hatten bei uns einen Bruder in Biel, der hat mir immer samstags abends, wenn wir zusammen waren, ein älterer Bruder, ein lieber Bruder, hat mir immer die Predigten gehalten, die ich sonntags halten sollte. Und dann habe ich eines Tages mir den Kragen geplatzt und habe gesagt, weißt du was, morgen früh, da gehst du selber aus der Tür. Der hat gesagt, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, wenn du hier zu Hause so reden kannst, er hat eine Bibelkenntnis, das hat mir imponiert. Aber er war nicht in der Lage. Er sagte bloß immer, ja, und du musst das mal sagen und das mal sagen. Ich habe viel von diesem Bruder gelernt. Aber so ist das auch nicht ohne die Leitung des Heiligen Geistes. Engen wir ihn nicht ein. Das dritte ist ein ganz schwieriger Punkt, die Klickenbildung, die Parteisucht. Oh ja, das war schon bei den Korinthern so. 1. Korinther 1, 1. Korinther 2. Ich bin es Paulus, ich bin es Apollos. Das ist menschlich, aber nicht zu entschuldigen. Wenn wir wissen, um was es geht in der Versammlung Gottes, dass es um Jesus Christus geht, dann kann ich nicht sagen, ich bin es Paulus oder ich bin es Apollos. Das können wir doch nicht akzeptieren. Wie kann ich so menschlich handeln in der Versammlung, wo Gott so etwas Großes durch die Versammlung und mit der Versammlung, mit dieser Körperschaft tun möchte. Paulus hat gesagt, 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott ist es, der das Wachstum gegeben hat. Führen wir uns das ganz praktisch auch mal in unser Bewusstsein. Wir können nichts machen. Wir können auch nichts durch Motivation hineinbringen. Wir können nichts irgendwie arrangieren, organisieren. Wachstum setzt immer einen Organismus etwas Göttliches, Natürliches voraus. Organisation ist etwas Menschliches, Gekünsteltes. Das heißt nicht, dass man sich in bestimmten Punkten besprechen kann und absprechen kann. Wir kommen noch darauf. Wir klammern diese Punkte nicht aus. Aber Wachstum ist so, dass Gott die Gnade dazu geben muss, dass wir wachsen können. Parteisucht führt immer durchweg zur Ehrsucht. Tut es nicht aus Parteisucht, so sagt der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 3, auch nicht aus eitlem Ruhm. Oh ja, wir kennen uns selber am besten, jeder von uns. Und jeder von uns weiß, wo er selber steht und wie schnell wir uns gebaut sind zu führen, wenn uns mal einer lobt. Selbstverständlich sollen wir uns einander ermutigen und ermuntern, dass wir weiter gemeinsam wachsen. Wir dürfen uns loben und das ist gut. Wenn einer treu die Sonntagsschularbeit macht, die Jungschau der Jugendarbeit. Oder auch wenn ein Bruder gut gepredigt hat, was ihm wirklich was zu sagen hat, sollen wir ihm das doch mal sagen. Warum immer diese Anonymität? Man weiß nicht, wo man dran geht. Das setzt auch voraus, dass man auch die negativen Punkte sagt, das habe ich nicht verstanden, was du da gesagt hast. Kannst du mir das nochmal erklären? Wie hast du das gemeint? Warum nicht dieser offene Austausch? Propheten, lass zwei oder drei reden, die anderen lass urteilen. Wann haben wir das letzte Mal praktiziert in unserer Stunde, wo wir das Wort Gottes verkündigen? Ich kenne keine Versammlung, die das so handhabt. Dass hinterher darüber gesprochen wird, was derjenige hier vorne gesagt hat. Denken wir mal darüber nach. Das vierte ist die Menschenweise. Ach, das ist ja nur der Bruder sowieso. Der ist in unsere Volksschule gegangen. Und der will mir was über die Bibel sagen. Der hört doch viel lieber den Professor Walter Schmitz oder wie er jetzt auch heißt. Der hat doch was zu sagen. Der hat doch eine ganz andere Bildung. Was sagt die Bibel? 1. Korinther 1, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Und es ist bewusst an die Korinther geschrieben, die mit der Weisheit der Griechen konfrontiert waren. Das Weise der Welt hat Gott zu Schanden gemacht. 1. Korinther 2 sagt uns, Seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise sind nach dem Fleische. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Jeder ist gemeint, keiner kann sich da entschuldigen. Herr Weitrock, du Rechtshändel, da sind doch tatsächlich Geschwister, die führen vor weltlichen Gerichten Prozesse miteinander, sei es jetzt durch die Mahnabteilung der Firma oder sei es auch ganz privat. Oh, ihr Lieben, ich bin einmal in meinem Leben in einen Prozess hineingezogen worden. Und das war auch noch eine Schwester aus einer freien Gemeinde, Nachbargemeinde. Das war das Schrecklichste, was ich mitgemacht habe. Da habe ich gesagt, egal was passiert, ich von mir aus würde niemals vor ein Gericht ziehen. Dieser Nervendruck. Und ich wusste, es war eine Schwester in Christo und sie war der Gegner. Nein. Besser, so sagt der Apostel Paulus, lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen. Ich glaube, ich wäre soweit. Ich ließ es aus. Ich hatte so einen Fall gemacht. Ich war selbstständig mit einem gläubigen Bruder. Und die Frau von diesem Bruder hat uns ganz furchtbar betrogen. Mit sehr viel Geld. Das ging um die 100.000. Sie waren ehrlich verdient. Und ich habe lange mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir sind dann ausgestiegen aus diesem Betrieb. Und gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Aber was machen wir? Es ist unser Geld. Wir haben darauf verzichtet. Wisst ihr, was passiert ist? Der Herr hat uns gesegnet und dieser Bruder ist mit seiner Frau elendiglich pleite gegangen, allerdings 10 Jahre später. Und heute kommt er zu mir und sagt, Jochen, kannst du mir nicht helfen? Wie komme ich weiter? Die Ehe war kaputt. Wir haben jahrelang miteinander bei uns zu Hause gesprochen, bis dass die zwei wieder klar kamen. Und ich konnte nur sagen, Herr, wie groß bist du, was bin ich froh, dass ich nicht damals so hart davor gegangen bin, dass ich da keinen Prozess angestrengt habe. Danke, Herr, dass du mich davor bewahrt hast. Ehebruch gibt es in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Sag bloß nicht nein, es gibt so viel. Wenn es nicht Ehebruch ist, dann gibt es Bruchehen. Wie viele Ehen gehen nur noch nach draußen in ein Bild ab und in Wirklichkeit haben die zwei sich nichts mehr zu sagen. Wir kommen auch da noch drauf, so der Herr will morgen Abend, wenn wir ganz klar über dieses Verhältnis miteinander sprechen und uns Gedanken machen. Freiheit und Verzicht, das ist etwas. Entweder sind wir in unseren Versammlungen so eng, hauteng an Bord, dass wir gesetzlich werden, dass junge Menschen an uns verzweifeln, dass sie nicht mehr weiter wissen und sagen, ist das wirklich die Freiheit, zu der uns Gott berufen hat, nach Galater 5, Vers 1 und 13. Und auf der anderen Seite werden die Grenzen so weit gesteckt, dass wir die Grenzen total verwischen. Zeitprobleme, wir schnitten das an, aber jetzt nicht in Bezug auf die Zeit einschneiden, sondern wie oft bekomme ich zu hören, ich habe keine Zeit. Wenn ich dann am Psalm 31, Vers 15 denke, wo der Psalmist sagt, meine Zeit steht in deinen Händen, wo nehme ich das Recht, dir zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit? Als mir das mal klar wurde, habe ich gesagt, ich will immer Zeit haben. Und ich bemühe mich darum. Natürlich geht es dann auch nicht ohne Terminkalender. Aber wenn es irgend möglich ist, bei uns waren so viele junge Leute, die in seelischer Not waren, die dann nachts um 12, 1 Uhr angerufen haben, dann stehst du da, was machst du denn? Gibst du einen telefonischen Rat? Du kannst ja nichts sagen. Was willst du denn machen? Stehst du auf und fährst noch hin? Nur da sein. Oft hilft das am meisten, dass die dann nur das Gefühl hatten, er hatte Zeit für mich. Wenn wir wieder dahin kommen, dass wir Zeit haben füreinander, wenn wir uns das vor Augen führen, dass meine Zeit in den Händen Gottes steht, werde ich niemals mehr sagen, ich habe keine Zeit. Ein weiterer Punkt. Vernachlässigte Gemeindezucht. Römer 16, Vers 17. 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 13. Wird bei uns noch Gemeindezucht geübt? Wird Sünde noch beim Namen genannt? Das ist schwer. Wo bleibt die Offenheit und die Ehrlichkeit untereinander? Wir ziehen die Toleranzen so weit, dass wir sagen, naja, wir drücken mal ein Auge zu, aber Gott kann kein Auge zudrücken. Er musste die Sünde des Adams damit sühnen, dass sein Sohn am Kreuz auf Golgatha starb. Und wir verschließen unsere Augen davor, dass hinterrücks geredet wird, verleumderisch geredet wird, dass gelogen wird in unseren Gemeinden, dass Eheprobleme vertuscht werden. Wir lassen das. Wem wollen wir das gegenüber einer Verantwortung können? Und dann gibt es die Menschen in unseren Gemeinden, die auf beiden Schultern tragen. Da war doch tatsächlich ein Ehepaar, das ging in den Tanzunterricht, weil er 3 Monate später eine Hochzeit war, wo auch Ungläubige kamen und da wollten sie mithalten können. Das gibt es. Glaubt ihr nicht? Doch, es ist so. Ist das nicht ein bisschen weit gezogen, wenn wir dann sagen, wir tragen auf beiden Schultern? Und der schwierigste Punkt in unseren Versammlungen ist die Gesetzlichkeit. Lass mich das an einem Beispiel deutlich machen. Vielleicht hilft uns das weiter. Egal, wo man hinkommt, da haben wir das Problem der Kleiderfrage. Und da berufen sich alle Geschwister auf, und wir wollen das mal lesen, auf 5. Mose 22. Mose 22, Vers 5, da sagt die Bibel, es soll nicht Mannszeug auf einem Weibe sein und ein Mann soll nicht das Gewand eines Weibes anziehen, denn wer irgend solches tut, ist ein Greuel für Jehova, deinen Gott. Eine ganz klare Aussage, oder? Das Schlimme ist ja nicht, dass bei uns in den Versammlungen die Schwestern Hosen tragen. Nein, wir können uns einmal darüber unterhalten, die klimatischen Verhältnisse. Wenn es hier 20 Grad unter Null sind und die Schwestern kommen abends in die Gebetsstunde, da kann man nicht von ihnen erwarten, dass sie noch in den Ort kommen, wo die Kälte von unten herauf dann zu einer Nierenbeckenentzündung oder Blasenentzündung führt. Glaubt ihr tatsächlich, dass zum Beispiel in Grönland die Eskimo-Frauen noch heute in die Versammlung gehen? Ist das nicht so, dass wir da auch diesen Dingen, diesen Argumenten Rechnung tragen? Ist dieses Wort, das habe ich mich selber gefragt, aus 5. Mose 22, Vers 5, auf die Gemeinde, auf die Versammlung anwendbar? Wie viel böses Blut, wie viel Ärger hat es schon gerade in der Versammlung gegeben wegen dieser Frage? Da sind Brüder und Schwestern aneinander geraten, da sind Gemeinden oft drüber auseinandergebrochen. Und sind niemals zum Segen gewesen. Darf ich euch mal die Anweisung sagen, die die Apostel gegeben haben für die neutestamentliche Gemeinde? Wir schlagen einmal dazu auf, Apostelgeschichte 15, Vers 20. Aber folgendes passiert: Paulus und Barnabas wurden nach Jerusalem zitiert, weil sie den Nationen das Evangelium verkündigt hatten. Und dann waren jüdische Christen aufgestanden und hatten gesagt, die Nationen, die sich bekehrt haben, müssen sich alle beschneiden lassen. Gesetzlichkeit. Und Paulus und Barnabas wurden jetzt von Herrn Säuerungs, die erste Brüderstunde, wenn man das mal so sagen darf, standen nun vor den Ältesten in Jerusalem und den Aposteln. Und als Paulus dann erzählt, wie sich die Nationen bekehren, da sagt der Jakobus, in Vers 19, Apostelgeschichte 15, Vers 19, deshalb urteile ich, dass man diejenigen, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhige, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten sollen, erstens von den Verunreinigungen der Götz, zweitens von der Hurerei, drittens vom Ersticken und viertens vom Blute. Hier sind 4 ganz klare Punkte genannt, wie sich die Gemeinde Gottes aus den Nationen zu verhalten hat. Der 5. Punkt, die Kleidungsfrage, wird hier nicht erwähnt. Ich betone das einmal. Jetzt einfach von der Schrift her. Wir wollen das einmal so sehen, wie das hier gedacht wird. Wenn das wirklich so wichtig gewesen wäre, hätte der Jakobus hier dem Paulus und Barnabas die Richtlinien gegeben, was er hätte den Gemeinden sagen sollten von den Nationen. Er hat es nicht getan, sondern hier geht es nämlich um die wirklich prekären Dinge. Das waren die Götzenopfer, wenn die zum Beispiel bei weltlichen Freunden eingeladen waren und sollten Fleisch essen, wir finden das ja auch im Korintherbrief, und wenn die weltlichen Freunde sagten, das habe ich aber der Göttin Diana geweiht, dann sollten sie das nicht essen, dann war es ja einer Göttin geweiht. Das ist Götzenopferfleisch. Sie sollten sich vom Erstickten enthalten, weil das einfach hygienisch eben Bakterienüberträger war, und vom Blut. Das waren die ganz klare Anweisungen. Nun, ich gebe damit jetzt mit Sicherheit nicht 5. Mose 22, Vers 5 auf. Die Bibel widerspricht sich nicht. Wenn in unserer Gemeinde ein Bruder ist, den es jetzt stört, dass ein junges Mädchen vielleicht mit einer hautengen Hose kommt, dass man fast die ganzen Geschlechtsteile sehen kann, ich sage das mal so offen, ist das mit Sicherheit nicht richtig. Und das junge Mädchen sollte dann diese Beschwernis des Bruders akzeptieren und entsprechend reagieren. Aber ich kann kein Pauschalurteil fällen und sagen, muss dann mal erst die Frage stellen, was ist denn Weiberkleidung, wenn ich daran denke, dass die Priester im Alten Testament häufig die Frage haben. Der Priester war. Ich sage das so unseren jungen Leuten, bei uns sind wir. Und junge Leute sind da immer etwas schwieriger, weil sie immer meinen, sie haben die Erkenntnis und sie wissen, was richtig ist und modisch ist. Wenn da jemand ist, der, wo ich das empfinde, dass er Anstoß daran nimmt, dann versuche ich das abzubauen. Denn das ist mit Sicherheit nicht Leitung des Heiligen Geistes, wenn da eine Wand aufgebaut wird, wenn da etwas, ein Zwiespalt entsteht. Der Heilige Geist möchte Harmonie. Und damit möchte ich eigentlich heute Abend schließen. Ich möchte aber zum Schluss dieses eine Wort sagen, was in Epheser 4, Vers 15 steht. Und das sollte uns allen, jedem Einzelnen, zu denken geben. Und da sollten wir drüber nachdenken. Lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe. Wilhelm Kunz deutete das einmal so: Die Wahrheit ist die Stopfnadel. Und die Wahrheit piekst, weil man mit der Nadel ja ein Loch sticht. Wahrheit kann wehtun. Aber die Liebe ist das Stopfgarn, was durch das Nadelöhr der Nadel gezogen wird. Und wenn ich jetzt die Nadel nehme, ohne das Stopfgarn, dann steche ich zwar ein Loch, aber ich erziele keinen Effekt damit. Aber wenn ich die Nadel nehme und den Faden, der durch das Nadelöhr gezogen ist, und steche durch den Stoff durch, dann habe ich ein Loch gestochen, aber ich habe gleichzeitig einen Faden durchgezogen, der verbindet. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn wir dahin kommen, als Versammlung, dass wir die Wahrheit so hochhalten, mit der verbindenden Liebe, werden wir viel mehr miteinander wachsen, werden wir viel mehr Erkenntnis bekommen, uns gegenseitig respektieren können, als Wiedergeborene, als solche, die teuer erkauft sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr mag uns dazu weiter segnen.